NDR Info. Themen des Tages.
Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk moderner, schlanker und dabei auch zukunftsfest machen. Wir werden den Auftrag qualitativ aufwerten, aber wir werden auch, ja, quantitative Begrenzungen einführen. Wir wollen, dass die Anstalten sich weiterhin auf den Weg begeben können, interaktiver zu sein, digitaler zu sein, mehr Dialog mit ihren Nutzerinnen und Nutzern möglich zu machen, mehr Klasse statt Masse, das ist immer wieder ein Stichwort gewesen. Ich glaube, dass dieses Paket inhaltlich in sich stimmig ist, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach vorne entwickelt und dass es auch natürlich Effizienzmöglichkeiten mit sich bringt.
Sagt Alexander Schweizer, rheinland-pfälzischer Ministerpräsident. Aus 70 öffentlich-rechtlichen Radiosendern in Deutschland, von Pop und Unterhaltung über Kultur bis zu Informationskanälen wie NDR Info, sollen 53 werden. Die Ministerpräsidenten geben den Takt vor bei einer Reform des Rundfunks und die Beitragserhöhung von 58 Cent zum Jahreswechsel fällt trotz zurückliegenden Jahren der Inflation flach. Fun Fact: Nach einer Anhebung wäre der Beitrag nicht einmal einen Euro im Monat teurer als vor 15 Jahren. Trotz Mediatheken und Apps, an die damals noch nicht zu denken war und die heute zum festen Angebot gehören. Was die Länderchefs in Leipzig beschlossen und was nicht und was das für die ARD und ihre Hörer, Nutzer, Zuschauer heißt, darauf blicken wir gleich in den Themen des Tages. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Weitere Themen sind das Auftauchen nordkoreanischer Soldaten an der Seite der russischen Armee beim Versuch, die Ukraine zu erobern und das frische Zerwürfnis der Ampelregierung in Berlin nach der Vorlage der neuen Steuerschätzung. Es ging nicht nur um den Rundfunk, es ging um Migration, aber heiß gelaufen scheinen die Debatten unter den Länderchefinnen und Chefs auf ihrer Jahreskonferenz in Leipzig, vor allem beim Rundfunk. Und bevor wir dazu im Detail kommen, fasst Daniela Karls, die MPK in Leipzig beobachtet hat, zusammen, worauf sich Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei der Zuwanderung verständigt haben und worauf nicht.
In dem Abschlusspapier zum Thema Migrationspolitik finden sich tatsächlich 15 Punkte mit mehreren Forderungen in Richtung Bundesregierung. Dazu gehört unter anderem, dass die Binnengrenzkontrollen weiter fortgeführt werden sollen und auch, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz auf Härtefälle begrenzt werden soll. Also das soll deutlich reduziert werden. Und die Bundesregierung wird auch aufgefordert, das Dublin-III-Abkommen mehr mit Leben zu füllen, darauf zu dringen, auch auf europäischer Ebene. Was sich explizit nicht in dem Abschlusspapier findet, sind Forderungen, die zuvor von unionsgeführten Ländern aufgemacht wurden, wie eine Obergrenze für Asylbewerber. Auch die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze ist nicht Teil dieses Beschlusspapiers. Dazu hat Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, eben auf der Pressekonferenz gesagt, dass es eben klar Rechtsprechung in diesen Punkten gäbe und dass man ja nicht in diesem Vorwahlkampfmodus, wie er es gesagt hat, Versprechen machen dürfe, die man dann letzten Endes nicht einhalten könne.
Da werden Sie sagen, naja, ist das jetzt der große Durchbruch? Vielleicht nicht. Aber es sind weitere Bausteine dafür, dass wir zielstrebig fortsetzen, einen Kurs, der dazu geführt hat, dass wir schon jetzt in diesem Jahr einen spürbaren Rückgang bei den Zugangszahlen zu verzeichnen haben. Ich bin sehr sicher, dass wir in Deutschland das allergrößte Interesse an gemeinsamen europäischen Lösungen haben müssen und dass wir uns nicht verkämpfen dürfen an der Frage, was genau haben wir denn für Allheilmittel im nationalen Instrumentenkasten. Es sind keine Allheilmittel zu finden, um das ganz klar zu sagen. Und deswegen möchten wir sehr gerne dazu beitragen, dass wir eben auch da keine falschen Erwartungen aufkommen lassen.
Insofern ist es ein Kompromiss, den die Länder da gefunden haben. Stefan Weil hat auch noch mal gesagt, es sind schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden, schwierige Themen und es waren schwierige Beratungen und es sei nicht klar gewesen, dass es überhaupt zu so einem gemeinsamen Beschluss kommt und dass es letzten Endes doch noch geglückt sei, zeige, dass Demokraten eben in der Lage sein müssen, Kompromisse zu finden. Die gehen aber, letztes Wort noch, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt nämlich mehrere Protokollerklärungen zu diesem Thema Migrationspolitik. Bayern beispielsweise hat in einer Protokollerklärung festgehalten, dass sie nach wie vor finden, dass die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze stattfinden müsse.
Daniela Kals aus Leipzig. Und über die medienpolitischen Beschlüsse der Ministerpräsidenten spreche ich jetzt hier im Studio mit meinem Kollegen Hans-Jakob Rausch aus der ZAP-Redaktion des NDR, der das auch einordnen kann. Also nochmal zusammengefasst, was sind die zentralen Punkte der geplanten Reform?
Ganz oben steht die Streichung von Sendern bei Fernseh und Radio. 17 ARD-Radiokanäle und 3 bis 4 TV-Spartensender sollen wegfallen. Bei den Fernsehsendern geht es da vor allem um Zusammenlegungen. Schauen wir mal auf die Nachrichten- und Dokusender. Tagesschau 24, Phoenix, ARD Alpha und ZDF Info. Diese 4 Kanäle sollen auf 2 reduziert werden. Außerdem sollen ZDF Neo und One zusammengefasst werden.
Sagen die Ministerpräsidenten denn, welche Radio- und Fernsehsender genau wegfallen sollen?
Nein, die Ministerpräsidenten geben da nur eine Richtung vor. Welche der Spartenkanäle genau wegfallen, das sollen die Rundfunkanstalten selber festlegen. Beim Radio entscheidet vermutlich die Größe des Sendegebietes, wie viele Programme die Anstalten selbst jeweils betreiben dürfen. Und in einem Punkt gibt es offenbar Entwarnung. Der Kultursender Dreisat soll nicht gestrichen werden. Das war ja im Vorhinein befürchtet worden. Und der soll auch nicht mit Arte fusioniert werden. Das hat Alexander Schweizer, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, bei der Pressekonferenz nochmal ganz klar gemacht. Es geht eher darum, dass Inhalte von Dreisat in Zukunft auch bei Arte ausgespielt werden könnten. Zum Beispiel in der Mediathek.
2 weitere Punkte waren die Sportrechte und das Thema Presseähnlichkeit. Was wurde da beschlossen?
Ja, die Kosten für Sportrechte werden begrenzt auf 5% des Budgets. Das ist schon eine erhebliche Kürzung, denn bisher machen Sportrechte ca. 8-10% des Budgets aus. Und das könnte bedeuten, dass in Zukunft weniger Sport im Fernsehen zu sehen sein wird. Der letzte Punkt, das ist diese sogenannte Presseähnlichkeit. Damit sind Texte im Internet gemeint, die ARD, ZDF und das Deutschlandradio veröffentlichen dürfen. Da haben sich die Länderchefs offenbar auf eine Liste mit 12 Punkten geeinigt, die definieren soll, welche Textarten in Zukunft möglich sind. Bei der PK wurden da einige Beispiele genannt, zum Beispiel Schlagzeilen, Echtzeitberichterstattung, Faktenchecks, begleitende Berichte zu Sendungen. Mir liegt das Papier noch nicht vor. Es ist also insofern unklar, welche Einschränkungen das genau sein werden. Aber eine Ahnung, in welche Richtung diese Einschränkung geht, gibt es jetzt durch eine erste Stellungnahme des Bundesverbandes der Digitalpublisher und Zeitungsverleger. Die sehen sich ein bisschen in Konkurrenz zu den Öffentlich-Rechtlichen, zumindest was Texte im Internet angeht. Und die begrüßen in einer ersten Stellungnahme, dass die Bundesländer die Textangebote eindämmen wollen.
Jetzt haben die Länderchefs den größten Streitpunkt vorerst ausgeklammert, die Frage, ob der Rundfunkbeitrag erhöht werden soll. Warum konnten sich die Ministerpräsidenten ausgerechnet da nicht einigen?
Ja, das kommt nicht überraschend. Schon vor Beginn der Konferenz gab es widersprüchliche Signale von den Ministerpräsidenten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wollte zum Beispiel erstmal keine Erhöhung. Andere Bundesländer, Hamburg hingegen schon. Und mit diesen unterschiedlichen Positionen sind die Länder dann in die Verhandlungen gegangen. Das Ergebnis hat dann Alexander Schweizer, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, so formuliert bei der Pressekonferenz: Wir haben beschlossen, nichts zu beschließen. Es habe zwar viel Einigkeit gegeben, man wolle einen Systemwechsel bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber es gäbe eben noch eine ganze Menge rechtliche Fragen, die jetzt erstmal geklärt werden müssen.
Und wie geht es dann jetzt weiter?
Ja, diese ganze Problematik mit der Finanzierung haben die Länderchefs jetzt auf den Dezember geschoben. Da findet die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten statt. Und das Ziel soll sein, da eine Lösung zu erarbeiten. Aber ob der Beitrag steigt, wann er steigt, wie hoch er steigt, das alles wurde offen gelassen. Und sollte es dazu keine Einigung kommen im Dezember, dann kann man davon ausgehen, dass die Rundfunkanstalten vors Bundesverfassungsgericht ziehen und die Erhöhung einklagen.
Informationen meines Kollegen Hans-Jakob Rausch aus der ZAP-Redaktion über die medienpolitischen Beschlüsse der Ministerpräsidenten heute in Leipzig. Sie hören die NDR-Info. Themen des Tages. Nordkoreanische Soldaten sind in Russland an der Front in der Region Kursk angelangt und werden in Kürze in die Kämpfe gegen die ukrainische Armee eingreifen. Auch mit ihrem Einsatz im russisch besetzten Donbass wird gerechnet. Wie schon die Lieferung nordkoreanischer Granaten an Russland, verstößt die Entsendung der Soldaten gegen Kriegsvölkerrecht. Unsere Kiew-Korrespondentin Andrea Beer schildert, worauf sich die Ukraine einstellt.
Die mögliche aktive Rolle nordkoreanischer Militärangehöriger im russischen Angriffskrieg ist in der Ukraine weiter ein Thema. Kommenden Sonntag oder Montag schon könnten nordkoreanische Soldaten gegen die Ukraine eingesetzt werden. Das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky auf X. Eine starke Reaktion führender Politiker der Welt sei unerlässlich und spürbarer Druck auf Moskau und Pyongyang nötig, wiederholte Zelensky. Armeechef Oleksandr Syrsky sowie der ukrainische Militärgeheimdienst Hur erklärten, nordkoreanische Soldaten seien bereits in der russischen Grenzregion Kursk. Darunter seien 500 Offiziere und mehrere Generäle. In dieser Region Russlands gibt es Kämpfe, denn ukrainisches Militär hat das Gebiet teilweise besetzt. Laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst soll der russische Vizeverteidigungsminister Jewkurow den Einsatz der nordkoreanischen Militärangehörigen koordinieren. Diese seien ausgestattet worden mit Munition, Bettwäsche, Winterkleidung und Schuhen sowie Hygieneartikeln, darunter monatlich 50 Meter Toilettenpapier und 300 Gramm Seife.
Andrea Beer aus Kiew und darüber habe ich mit Thorsten Iffland im Studio Tokio gesprochen. Was erhofft sich denn Kim Jong-un von der Militärhilfe für Russland? Sind das Söldner oder ist das ein militärisches Tauschgeschäft?
Also klar, das nordkoreanische Militär kann auf diese Weise Erfahrungen sammeln an einer echten Front in einem modernen Krieg mit Drohnen und weitreichenden Raketen. Fähigkeiten, die man in einem möglichen Krieg gegen den sogenannten Hauptfeind Südkorea einsetzen könnte. Dann kann man außerdem davon ausgehen, dass Nordkorea, das ja mit weitreichenden internationalen Sanktionen belegt ist, für seinen Einsatz in der Ukraine viel und dringend benötigtes Geld aus Moskau bekommt und möglicherweise auch Technologie für taktische Atomwaffen, für U-Boot-Raketensysteme. Da ist Kim Jong-un ja schon lange scharf drauf. Ein anderer Punkt ist sicherlich auch die internationale Aufmerksamkeit, die Kim so auf sich zieht. Das tut er besonders gerne vor großen, wichtigen Wahlen, wie der bevorstehenden in den USA. Das war auch schon in der Vergangenheit so, ganz nach dem Motto, sieh her, neuer US-Präsident oder neue US-Präsidentin, ihr müsst auch mit mir klarkommen, lockert die Sanktionen gegen mein Land, sonst knallt es auch noch hier. Und dann ist ja auch noch diese Männerfreundschaft zwischen den Herren Putin und Kim. Die beiden haben ja erst im zurückliegenden Sommer einen Vertrag über eine engere militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit geschlossen. Und ja, offenbar meinen es beide Seiten ernst. So viele Freunde haben Putin und Kim ja nicht. Und man kann sich auf diese Weise ganz wunderbar gemeinsam gegen den Westen verbünden. Also das Kalkül könnte sein, wenn der nordkoreanische Führer auf der koreanischen Halbinsel provoziert, die Aufmerksamkeit des Westens auf einen weiteren Konflikt lenkt, möglicherweise auch amerikanische Streitkräfte gebunden werden, dann tut Kim wiederum Putin einen Gefallen, weil der dann in der Ukraine freiere Bahn hat. Also es hängt alles mit allem zusammen und es ist wirklich eine sehr angespannte Situation derzeit.
Sind diese Truppen, die da entsandt werden, eher Kanonenfutter, weil Russland Tag für Tag im Donbass und in Kursk viele hundert verletzte und tote Soldaten verzeichnet? Oder sind das Truppen samt Kommandeuren, die die Front echt verstärken und vielleicht auch die russische Armee beraten können?
Ja, da gehen die Lesarten tatsächlich auseinander. Von russischen Ausbildern heißt es, die Männer aus Kims Truppe sind körperlich und moralisch topfit. Das will zumindest der südkoreanische Geheimdienst erfahren haben. Aber diese Leute haben keinerlei Ahnung von moderner Kriegsführung, von Drohnenangriffen und so weiter. Das spricht natürlich eher für die These des Kanonenfutters. Dazu gibt es auch noch natürlich eine Sprachbarriere. Es gibt Meldungen, dass Russland ganz viele koreanische Dolmetscher angelockt hat, angestellt hat. Also das ist ein weiteres Problem. Von daher ist nicht ganz klar, was die nordkoreanischen Soldaten im Kriegsgebiet machen können oder sollen. Entweder eben Kanonenfutter, andere Experten glauben, dass sie besonders effizient für die Bewachung und Verstärkung an der russisch-ukrainischen Grenze eingesetzt werden könnten. Das macht aus meiner Sicht auch Sinn, denn mit Grenzsicherung kennen sie sich ja auch hier in der Heimat sehr gut aus.
Weil Sie Südkorea erwähnten, wie reagiert das Land? Wie hat es bisher den angegriffenen Staat Ukraine unterstützt und steht nach dieser neuen Entwicklung womöglich eine Kursänderung, Verschärfung im Raum?
Na, bis jetzt hat Südkorea nur angekündigt, mit Gegenmaßnahmen reagieren zu wollen, ohne diese zu konkretisieren. Was damit gemeint ist, darüber kann ich jetzt auch nur spekulieren. Wahrscheinlich sind direkte Lieferungen von Defensiv- und Offensivwaffen an die Ukraine. Es gibt aber auch einige Berichte, wonach Militär- und Geheimdienstpersonal in die Ukraine direkt geschickt werden soll. Ihr Job wäre dann, vor allem nordkoreanische Kriegstaktiken zu analysieren. Das wäre eine einmalige Möglichkeit. Und möglicherweise gefangene nordkoreanische Soldaten zu befragen. Dazu muss man wissen, dass Südkorea de facto bereits Waffen an die Ukraine liefert, aber nur über Drittstaaten, beispielsweise über Polen oder die USA. Aber um jetzt in dieser Situation Stärke zu zeigen, muss Südkorea reagieren. Also ich rechne fest, dass da was kommt. Das würde auch zur außenpolitischen Doktrin von Präsident Yoon passen. Und die lässt sich am ehesten mit dem Slogan Frieden durch Stärke überschreiben.
Einschätzungen von Thorsten Efland im Studio Tokio. Die Daten der Steuerschätzer liegen auf dem Tisch und Grüne und SPD schätzen nicht, wie der liberale Finanzminister das Zahlenwerk politisch interpretiert. Er hatte von Washington aus einen fortgesetzten Sparkurs auch im Wahljahr angekündigt und erneut den Herbst der Entscheidungen beschworen. Lindner weist Habecks Investitionsfonds für die Wirtschaft zurück. Scholz beruft für Dienstag einen Industriegipfel ein, den der grüne Wirtschaftsminister schwänzt. Und Lindner lädt in seiner Eigenschaft als FDP-Chef nur Stunden davor andere Verbände zu einem eigenen Wirtschaftsgipfel. Sabine Henkel fasst die Dissonanzen zum Ausklang der Woche zusammen.
Eines muss man der Ampel lassen. Sie übertrifft sich gern selbst. Wer geglaubt hatte, die Stimmung in dieser Regierung sei bereits am Boden, wurde von Christian Lindner eines Besseren belehrt.
Die Finanzpolitik kann nicht reparieren, was die Wirtschaftspolitik versäumt.
Mit anderen Worten, er, Lindner, kann nicht reparieren, was Habeck falsch macht. Friedrich Merz hätte es nicht besser sagen können. Aber wer mit Christian Lindner in einer Regierung sitzt, braucht offenbar keinen Oppositionsführer mehr. Er hat der ohnehin miserablen Verfassung der Ampel eine neue Qualität verpasst, mit seinem Kommentar zu Habecks Investitionsplan.
Mich überzeugt das nicht. Für mich ist das ein Zeichen von konzeptioneller Hilflosigkeit.
Hilflos, planlos, ahnungslos. Lindner ist ganz in seinem Element. Austeilen kann er, auch gerne öffentlich. Vor allem, wenn jemand Geld ausgeben will, das er verwaltet. Und genau das hatte Habeck vorgeschlagen mit seinem Booster für die Wirtschaft. Wissend, dass das über den Koalitionsvertrag hinausgeht, die Ampel kein Geld zum Verteilen hat und die Schuldenbremse für Lindner sakrosankt ist. Eine Provokation also. Denn Lindner will es anders machen. Er will zum Beispiel Steuern senken, was wiederum Habeck für unseriös hält. Ihm fehlt die Gegenfinanzierung.
So kann man natürlich auch Politik machen, aber es ist in Wahrheit keine Politik, sondern abstraktes Wünsch dir was.
Konzeptionelle Hilflosigkeit, abstraktes Wünsch dir was. Das ist der Umgangston in der Bundesregierung. Der Bundeskanzler hat sich daran offenbar schon gewöhnt.
Und da will ich auch gar keinen Hehl draus machen. Und nicht drum rumreden. Aus meiner Sicht ist es schon manchmal sehr schwer, all die vielen Streitigkeiten durchzustehen.
Durchstehen, durchhalten, durchampeln. Das ist das, was diese Koalition noch zusammenhält. Gemeinsame Projekte? Fehlanzeige. Der Kanzler lädt zum Industriegipfel, die FDP und Lindner kontern mit einem Mittelstandsgipfel. Und Habeck?
Ich brauche jetzt keinen Gipfel, ich bin permanent am Bergsteigen.
Getrennte Gipfel, getrennte Touren. Nur ein gemeinsam ersonnener Plan ist nicht mehr in Sicht. Lindner jedenfalls sagt, weder von Scholz noch von Habecks Ideen gewusst zu haben.
Das ist für sich genommen ein Problem. Dadurch entsteht nämlich Unsicherheit. Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass 50% der Probleme in der Wirtschaftspolitik, dass das mit politisch gemachter Unsicherheit zusammenhängt.
Also braucht es politisch gemachte Sicherheit, Vertrauen in eine Regierung, die handlungsfähig ist und Gestaltungswillen zeigt. Davon scheint die Ampel jedoch weit entfernt. Mitte November muss der Haushalt stehen. Das Parlament hat einen Finanzkrater zu stopfen. Gelingt das nicht, ist das für Lindner ein möglicher Scheideweg. Und für den Kanzler? Nein.
Da sollte sich keiner einfach in die Büsche schlagen. Mein Stil ist das jedenfalls nicht.
Aber um reine Stilfragen geht es in dieser Regierung ja längst nicht mehr.
NDR Info. Die Meinung.
Eine Koalition im Endstadium, macht jetzt jeder in der Ampel ein Jahr lang sein Ding. Eine Minderheitsregierung aus drei Parteien, die sich gegenseitig dulden. Dietrich Karl Meurer kommentiert.
Aus dem Herbst der Entscheidungen wird wohl ein Herbst der Scheidung. Angesichts von Konjunkturflaute, Haushaltslücken und weltweiter Krisen braucht es eine entschlossen handelnde Regierung. Stattdessen erlebt Deutschland einen vorgezogenen Wahlkampf. Die Mitglieder der Ampel laufen sich ein Jahr vor der Bundestagswahl warm für den Stimmenfang. SPD, Grüne, FDP, jeder ist sich da selbst der Nächste. Von den vielfach beschworenen Gemeinsamkeiten der selbsternannten Fortschrittskoalition ist nichts mehr zu spüren. Das zeigen klar die jüngsten profilierungssüchtigen Ankündigungen zur Wirtschaftspolitik. Robert Habeck, der sich auf eine Kanzlerkandidatur für die Grünen vorbereitet, schlägt einen milliardenschweren Deutschlandfonds vor. Unternehmen sollen mit kreditfinanzierten staatlichen Zuschüssen dazu ermuntert werden, zu investieren. Die Schuldenbremse sei eine Wachstumsbremse, sagt der Wirtschaftsminister und keilt damit gegen seinen Kabinettskollegen Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Mit seinem Vorschlag stößt Habeck auch den Bundeskanzler vor den Kopf. Olaf Scholz hat eigene Ideen zur Belebung der Konjunktur. Der Sozialdemokrat will sich am Dienstag im Kanzleramt mit Industrievertretern und Gewerkschaftern treffen. Finanzminister Lindner will da nicht nur zugucken. Er und seine Liberalen laden ebenfalls führende Vertreter von Wirtschaft und Mittelstand zu einem Gipfelgespräch. Im Bundestag soll über mögliche Entlastungen für die Wirtschaft diskutiert werden. Die Zusammenkunft ist noch vor dem Treffen im Kanzleramt angesetzt. Gemeinsames Handeln? Fehlanzeige. Nichts davon war abgestimmt, sagt der Finanzminister. Zwar rede man miteinander, aber, so räumt Lindner ein, die Vorschläge von Habeck und Scholz kenne er nicht. Das sei ein Problem. Ein Problem ist auch, dass die Regierungskoalition bei wichtigen Vorhaben nicht vorankommt. Darüber kann die gerade beschlossene Krankenhausreform nicht hinwegtäuschen. Die Rentenreform hängt fest, ebenso das Bundestariftreuegesetz. Keine Einigung gibt es auch bei der für die Umwelt so wichtigen Strategie zur biologischen Vielfalt. Und viele Bürger warten weiter vergeblich auf eine Aufarbeitung der Corona-Zeit. Im Alleingang rückt sich ein Jahr vor der Bundestagswahl jeder der Koalitionspartner mit Vorschlägen ins Rampenlicht. Die Parteien spüren, dass die Stimmung gekippt ist. Angesichts schwacher Umfragewerte schrillen in den Parteizentralen die Alarmglocken. Doch anstatt gemeinsam zu regieren, versuchen SPD, Grüne und FDP ihre Haut zu retten. Ein politischer Reflex, der strategisch sein mag, aber der nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist. Angesichts der angespannten Lage braucht es ein abgestimmtes Vorgehen. Sonst wird aus dem Herbst der Entscheidungen wirklich ein Herbst der Scheidung.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Freitag.